Als er oben vor seiner Zimmertür den Schlüssel aus der Tasche holt, fällt ihm ein Geräusch auf, das aus seinem Zimmer kommt. Ein eigentümliches Geräusch, sehr lebhaft, sehr regelmäßig. Er schließt eilig die Tür auf und dreht das elektrische Licht auf. Auf diesen Anblick war er nicht vorbereitet. Das ist ja Zauberei. Zwei kleine, weiße, blau gestreifte Zelluloidbälle springen auf dem Parkett nebeneinander auf und ab. Schlägt der eine auf den Boden, ist der andere in der Höhe und unermüdlich führen sie das Spiel aus. Blumfeld bückt sich zu ihnen herab, um sie genauer anzusehen. Es sind ohne Zweifel gewöhnliche Bälle. Sie enthalten in ihrem Inneren noch einige kleinere Bälle und diese erzeugen das klappernde Geräusch. Blumfeld greift in die Luft, um festzustellen, ob sie nicht etwa an irgendwelchen Fäden hängen. Nein, sie bewegen sich ganz selbstständig. Schade, dass Blumfeld nicht ein kleines Kind ist. Zwei solche Bälle wären für ihn eine freudige Überraschung gewesen, während jetzt das Ganze einen mehr unangenehmen Eindruck auf ihn macht. Es ist doch nicht ganz wertlos, als ein unbeachteter Junggeselle nur im Geheimen zu leben. Jetzt hat irgendjemand, gleichgültig wer, dieses Geheimnis gelüftet und ihm diese zwei komischen Bälle hereingeschickt. Franz Kafka und die Komik. Kafka, einer der meistbeachteten deutschsprachigen Autoren als Komiker? Wohl er ist er durch düstere Welten, scheiternde Helden und erdrückende Machtapparate bekannt. Er durch unmenschliche Atmosphären und undurchschaubare Bürokratien. Durch Leidende, Ausgestoßene, Bestrafte, Schuldige. Durch entfremdete zwischenmenschliche Beziehungen, die letztlich in Quälen und gequält werden münden. Das Werk Kafkas brachte schließlich auch ein Wort hervor, das weit darüber hinaus Verwendung findet. Kafkaesk. Laut Wikipedia steht der Begriff für Situation und diffuse Erfahrung der Angst, Unsicherheit und Entfremdung, sowie des Ausgeliefertseins an anonyme und bürokratische Mächte, der Absurdität, der Ausweg- und Sinnlosigkeit sowie Schuld und innere Verzweiflung. Viele Interpretationen und Rezensionen zu Franz Kafkas Werk beschränken sich auf diese düstere Seite. Sehen in ihm selbst einen höchst melancholischen Beobachter seiner Zeit, in die er nicht hineinzupassen imstande war. Sehen in seinem Werk nur eine Verarbeitung der eigenen Existenz als Jurist in einer Versicherungsfirma, als Suchenden einer eigenen Identität als deutschsprachiger Jude in Prag und nicht zuletzt als einen Unterdrückten mit tiefen psychologischem Vaterkomplex. Wo soll bei Kafka nun Raum sein für Komik, für Humor, für irgendetwas, das nicht todernst ist, das womöglich sogar zum Lachen anregt? Aus Respekt vor Kafkas Werk haben seine Leser irgendwann aufgehört, darüber zu schmunzeln. Viel bleibt dadurch unverstanden. In seinem Tagebuch vom 2. Mai 1913 heißt es: Mein dummes Lachen, als ich heute der Mutter sagte, dass ich Pfingsten nach Berlin fahre. Warum lachst du? Sagte die Mutter. Aus Verlegenheit, sagte ich, und war froh, einmal etwas Wahres in dieser Sache gesagt zu haben. Diese Textstelle beschreibt ganz gut die Komik bei Kafka. Lachen aus Verlegenheit. Lachen als Resultat eben dieser bedrückenden Wirklichkeit. Lachen als Reaktion auf eine Welt, die dem Menschen so fremd geworden und so feindlich gesonnen ist. Ein Lachen, das im Halse stecken bleibt. Kafkas Texte sind oftmals so grotesk. Sie schildern eine so absurde Wirklichkeit. Eben das macht die Komik bei ihm aus. Doch wie funktionieren die Texte Kafkas? Die geschilderten Welten und Situationen sind häufig derart verfremdet, dass sie zu bloßen Karikaturen zu werden scheinen. Die Verfremdung erfolgt dabei oft durch Übertreibungen. Mitten durch den Saal war ein beständiger Verkehr von hin- und hergejagten Leuten. Keiner grüßte, das Grüßen war abgeschafft. Jeder schloss sich den Schritten des ihm Vorhergehenden an und sah auf den Boden, auf dem er möglichst rasch vorwärts kommen wollte. Oder fing mit den Blicken wohl nur einzelne Worte oder Zahlen von Papieren ab, die er in der Hand hielt und die bei seinem Laufschritt flatterten. »Du hast es wirklich weit gebracht«, sagte Karl einmal, auf einem dieser Gänge durch den Betrieb, auf dessen Durchsicht man viele Tage verwenden musste, selbst wenn man jede Abteilung gerade nur gesehen haben wollte. In seinem ersten Roman »Der Verschollene«, den Kafka zwischen 1911 und 1914 verfasste und den sein Freund Max Brod posthum 1927 unter dem Namen Amerika veröffentlichte, ist die kapitalistische Gesellschaft in den USA des frühen 20. Jahrhunderts Schauplatz der Handlung. Dabei wird immer wieder überspitzt dargestellt, wie der Mensch zum bloßen Zahnrädchen seiner Arbeit wird. Das Menschsein wird dem Prinzip der Rentabilität untergeordnet. Der Protagonist Karl Rossmann, ein deutscher Einwanderer, wird darin Opfer der Verhältnisse. Er kann nirgends richtig Fuß fassen und geht schließlich in dieser rationalisierten Wirtschaftswelt, in die er nicht hineinpassen kann, verloren. Es ist unmöglich, sich zu verteidigen, wenn kein guter Wille da ist, sagt Karl, als er aus nichtigen Gründen seine Anstellung in einem Hotel verliert. Und guten Willen hat das Amerika des Franz Kafka bei weitem nicht. Dabei wird die extrem beschleunigte und bis ins Letzte hinein technisierte Welt so drastisch geschildert, dass sie zur Farce mutiert, zu einer bizarren Ahnung, zu einem zynischen Kommentar über den Fortschritt. Über die Arbeit in der Portiersloge im Hotel heißt es: Sehr interessant war die Ablösung der Unterportiere, die gerade kurz nach dem Eintritt Karls stattfand. Eine solche Ablösung musste natürlich wenigstens während des Tages öfters stattfinden, denn es gab wohl kaum einen Menschen, der es länger als eine Stunde hinter dem Schalter ausgehalten hätte. Zur Ablösungszeit ertönte nun die Glocke und gleichzeitig traten aus einer Seitentüre die zwei Unterportiere, die jetzt an die Reihe kommen sollten, jeder von seinem Laufjungen gefolgt. Sie stellten sich vorläufig untätig beim Schalter auf und betrachteten ein Weilchen die Leute draußen, um festzustellen, in welchem Stadium sich gerade die augenblickliche Fragebeantwortung befand. Schien ihnen der Augenblick passend, um einzugreifen, klopften sie dem abzulösenden Unterportier auf die Schulter, der, trotzdem er sich bisher um nichts, was hinter seinem Rücken vorging, gekümmert hatte, sofort verstand und seinen Platz freimachte. Die abgelösten zwei Männer streckten sich und begossen dann über zwei bereitstehenden Waschbecken ihre heißen Köpfe. Die Komik bei Kafka resultiert aus der trockenen Schilderung drastischer Vorgänge. Das Beschriebene bleibt unreflektiert. So werden völlig absurde Mechanismen beschrieben, die weder hinterfragt noch kommentiert werden. Sie sind einfach. Bei Kafka wird die Welt zur Perversion und die Perversion wird zur Welt. So ist es in vielen Texten des Kafkaschen Werkes. In der Verwandlung erwacht der Protagonist Gregor Samsa eines Morgens als Käfer. Er nimmt diese Lage mit einer prosaischen Unerschütterlichkeit an, die neben aller Beklemmung vor allem komisch ist. Die Komik entsteht durch die klassische Strategie der unangemessenen Reaktion. Im Prozess wird K. in seiner Wohnung verhaftet, obwohl er, wie es im Eingangssatz des Romans heißt, nichts Böses getan hat. Er wird für schuldig befunden und schließlich hingerichtet. Das Urteil nimmt er hin, selbst von seiner nicht näher definierten Schuld überzeugt, nachdem er Einblick in einen dubiosen Gerichtsapparat erhalten hat. Fremde und bizarre Gestalten, der Prügler, der Maler oder der Advokat etwa, entpuppen sich in all ihrer Unwichtigkeit als sehr wichtige Kontaktpersonen. Der gesamte Roman ist durch seine Undurchsichtigkeit und durch seine bedrückende Absurdität auch witzig. Um nochmals auf den Verschollenen einzugehen, dieser ist von teilweise hanebüchenen Zusammenhängen durchzogen. Auch diese werden einfach so akzeptiert und geben dem Werk eine Logik des Komischen. Karls Onkel, den dieser zufällig trifft, verstößt Karl und gibt ihm seinen verloren geglaubten Koffer mit auf den Weg. Zufällig trifft Karl am Ende des Romans, als er sich in einem Naturtheater Arbeit erhofft, seinen alten Kollegen wieder, der ebenfalls der kapitalistischen Welt zu entkommen versucht. Viele Schlüsse und Zusammenhänge wirken so konstruiert und sind in ihrem Kontext dennoch so passend, dass jede vermeintliche Ordnung oder Logik ins Lächerliche umzukippen scheint. Dass Kafka hauptsächlich ehrfurchtsvoll gelesen wird, ist schade. Zu groß scheint der Respekt vor diesem Autor. Zu düster erscheinen die Texte Kafkas, als dass man darüber lachen dürfte. Dabei begegnete er seinen eigenen Texten auch nicht immer mit dem Ernst, der ihnen heute zuteil wird. Max Brod berichtet beispielsweise, wie dieser beim Vorlesen des ersten Kapitels des Prozess so schallend gelacht hat, dass er die Lesung immer wieder unterbrechen musste. Kafkas Werk ist wohl zu bedeutend und zu mächtig für das Verständnis des 20. Jahrhunderts, um jene feinen, weniger monumental pathetischen Momente in der Wahrnehmung zulassen zu können. Zu guter Letzt bedient sich Kafkas Witz auch der Parodie. Die Rekrutierung neuer Angestellter in besagtem Naturtheater kommt der Satire jeglicher bürokratischer Strukturen gleich. Karl möchte sich in einer der Anmeldekanzleien als Ingenieur bewerben. Führen Sie diesen Herrn zu der Kanzlei für Leute mit technischen Kenntnissen. Der Diener fasste den Befehl wörtlich auf und fasste Karl bei der Hand. Sie ging zwischen vielen Buden durch. In der Kanzlei, in die Karl jetzt gebracht wurde, war, wie Karl vorausgesehen hatte, der Vorgang ähnlich wie in der ersten Kanzlei. Nur schickte man ihn von hier, da man hörte, dass er eine Mittelschule besucht hatte, in die Kanzlei für gewesene Mittelschüler. Als Karl dort aber sagte, er hätte eine europäische Mittelschule besucht, erklärte man sich auch dort für unzuständig und ließ ihn in die Kanzlei für europäische Mittelschüler führen. Es war eine Bude am äußersten Rand, nicht nur kleiner, sondern sogar niedriger als alle anderen. Diese Kanzlei war wohl auch die letzte Zuflucht.